Vergangene Woche ist einer der bekanntesten evangelischen Pastoren im letzten Jahrhundert gestorben. Er hieß Billy Graham und er gehörte zu einer der großen protestantischen Bewegungen. Ja, neben Lutheraner, Methodisten, Presbyterianer gibt es auch die Baptisten. Und er war Baptist. Und er erzählt sich die Geschichte, dass er eines Tages unterwegs war in den USA, so also in den 70er Jahren, hätte dann am nächsten Tag predigen sollen in einem großen Stadion vor Tausenden von Menschen. Es war Freitagabends und er sagte zu seinem Team, komm, morgens ein anstrengender Tag, lass uns mal ein bisschen rausgehen, Luft schnappen, ein bisschen spazieren gehen. Und sein Team sagt ihm, nee, hier ist es nicht so gut, es ist ziemlich gefährliches Stadtviertel, es ist auch schon dunkel, lass uns das lieber nicht tun. Billy Graham sagt, ach komm, was soll's, Gott ist mit uns, komm, wir gehen raus. Die gehen raus als Team, laufen spazierend, gehen um die Ecke rum und tatsächlich, was passiert? Es kommen zwei Männer aus dem Dunkeln mit gezogenen Waffen und sagen, Wertsachen und Geld her. Und die können es kaum glauben. Nehmen alle ihre Wertsachen raus, ihre Geldbeutel, geben das diesen Banditen. Ja. Und einer aus dem Team, der hält es nicht mehr aus, sagt, ihr könnt sowas nicht machen. Wisst ihr, wer das ist? Es ist Billy Graham, dieser Pastor, und morgen wird er hier predigen und so. Und der Bandit nimmt den Geldbeutel von Billy Graham, schaut rein, schaut sich alles an, klappt ihn zu und gibt ihn zurück. Und alle aus dem Team denken, ja, was ist jetzt los? Ja, schauen diesen Bandit an. Und er sagt dann nur, ja, wisst ihr, wir Baptisten, wir müssen doch zusammenhalten. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so passiert ist, aber spannende Geschichte. Was hält denn so Menschen zusammen, ja, auch in der Gemeinschaft? Was macht uns eigentlich auch zu einer Gemeinschaft? Darum soll es heute gehen. Und jeder, der heute hier ist und ein bisschen nachdenkt, der weiß, dass Gemeinschaft unheimlich wichtiges Gut ist. Ne? Wir können ja nicht alleine leben. Uns fehlt was Essentielles, wenn der andere nicht da ist. Wir brauchen ein Netzwerk von Beziehungen. Und Martin Buber, der hat es nochmal so treffend ausgedrückt und ein wichtiges Werk geschrieben. Und er hat gesagt, wir Menschen, wir sind nie nur ich, wir sind immer auch ich und du. Wir sind Gemeinschaftswesen. Wir können gar nicht nur ich sein. Und er formuliert es dann mit dem Satz, und er sagt sogar, erst am Du, ja, also am Anderen, in der Beziehung zum Anderen, wird der Mensch zum Ich. Also wir können uns selber gar nicht finden und verstehen und Glück in diesem Leben finden ohne den Nächsten. Erst am Du wird der Mensch zum Ich. Und Martin Buber denkt als Jude sicherlich an die Schöpfungsgeschichte, an die Tora, wo drin steht, dass Gott den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau und sie in Gemeinschaft Gott widerspiegeln, eben nicht alleine. Deswegen ist auch Einsamkeit etwas, was so an uns nagt. Wer schon mal länger Einsamkeit gefühlt hat, der merkt, wie schlimm das ist. Und die schlimmste Strafe, die es geben kann, oder einer der schlimmsten Strafen, zumindest in Deutschland, ist, wenn ein Mensch ins Gefängnis kommt und Einzelhaft bekommt. Man darf in Deutschland nicht länger als 4 Wochen Einzelhaft haben. Und es gibt Männer, die beschreiben, die körperlich stark sind und psychisch widerstandsfähig, die im Gefängnis sind und Einzelhaft bekommen, wie sie innerlich zerbrechen, weil das Du fehlt. Und ich weiß, unser Nächster, der nervt uns auch oft. Ja? Nächste, die fügen uns Schmerzen zu. Aber dein Nächster ist so unheimlich wichtig, weil ohne ihn würdest du dich gar nicht finden können. Unser Nächster hat einen unheimlich hohen Wert. Und deswegen ist es uns als EFG Gundelfingen, als Kirche ein Herzensanliegen und zentral wichtig, dass wir positive Gemeinschaft erleben im Miteinander. Und es ist unser 3. Herzschlag heute, Gemeinschaft erleben. Wir glauben, dass es Gott gibt und dass wir in der Verbindung mit Gott was bekommen, was uns Menschen nicht geben können. Seine Fülle, seine Liebe, das war der 1. Herzschlag, ja, Jesus erfahren. Und wenn das mich füllt, dass ich diese Hoffnung weitergeben möchte zu anderen, Glauben teilen, dass sie eben auch das verstehen, dass es Gott gibt und heute dieser Herzschlag Gemeinschaft erleben. Und ich möchte in der Predigt über Folgendes nachdenken. Die Schönheit von christlicher Gemeinschaft, die Schwäche, die es auch gibt in christlicher Gemeinschaft und wie wir wieder erneuert werden. Schönheit, Schwäche und Erneuerung. Und ich möchte dazu einen Text lesen, den Paulus geschrieben hat an eine der ersten christlichen Gemeinschaften in Philippi aus dem Philipperbuch. Philipper 2, Vers 1 bis 2. Dort schreibt er, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Paulus beschreibt hier eine Gemeinschaft von den allerersten Christen. Er sagt, unter euch spüre ich etwas von Gott, von dem Geist Gottes. Und wie zeigt sich das? Es zeigt sich, dass bei euch Ermutigung ist, liebevoller Trost und herzliche Liebe. Kirche ist vom Ursprung her Gemeinschaft. Und zwar eine Gemeinschaft, wo etwas von Ermutigung, von Trost und von Liebe spürbar ist. Und wenn ich das heute erfahre, ja, im Jahr 2018 in einer Gemeinschaft, dass von Gott her Ermutigung in mein Leben kommt, dann ist es was, ist ein Geschenk, ist was Wunderbares. Und ich glaube, viele von uns haben das auch schon erfahren. Es ist ein Vorrecht, wenn wir Trost erfahren, wenn wir Liebe erfahren. Und das Ziel von allem, von unserer Gemeinschaft sonntags oder auch in kleinen Gruppen, oder wir freuen uns, dass es gerade so viele Menschen gibt, die in diesen Basiskursen mitmachen, ja, oder auch in Mitarbeiterteams, dass dort Ermutigung passiert. Ja, dass wir nicht entmutigt werden, sondern dass wir unseren Kopf wieder heben können, dass wir wieder Kraft bekommen, dass wir weitermachen können. Das ist das Ziel. Und diese Idee von Ermutigung hier hat auch einen Aspekt von Ermahnung. Also auch von konstruktiver Kritik, dass wir auch eine Gemeinschaft sind, in der wir lernen, in der wir verändert werden. Nicht damit wir fertig gemacht werden, aber wenn Gottes Geist Raum bekommt, dann werden wir ermutigt und dann werden wir auch verändert. Gott wird mal beschrieben als der Vater aller Ermutigung. Der Ursprung aller Ermutigung, so ist er. Ich persönlich war die Woche sehr ermutigt, als ich dabei war, als sich knapp 30 Teamleiter dieser Kirche getroffen haben, die ehrenamtlich verschiedene Teams leiten, damit alles so läuft, was laufen kann. Und sich Gedanken gemacht haben, wie können wir in unseren Teams die Menschen ermutigen. Das will nicht einfach nur tun, um zu tun, sondern dass eine Atmosphäre der Ermutigung da ist. Und wie können wir auch konstruktiv Kritik üben? Das ist so schön zu sehen, wenn sich das multipliziert. Das war so eine Ermutigung. Paulus sagt weiter, Trost, wenn in der Gemeinschaft Trost passiert, weil wir schwach sind, weil wir leiden. Wir brauchen den anderen, der uns Trost gibt. Ja. Ich finde es ermutigend, dass jeden Sonntag Menschen nach dem Gottesdienst hier sitzen und sagen, ich bin bereit, mir Zeit zu nehmen, für dich zu beten, dir Trost zu geben. Oder es gibt bei uns ein Seelsorgeteam, wo ehrenamtlich Menschen sich Zeit nehmen, um andere zu trösten. Manche sind sogar professionell ausgebildet und sagen, mir ist es ein Herzensanliegen, meine Zeit ehrenamtlich zu geben, damit andere Trost bekommen. Die Woche hat mir eine Frau erzählt, wie sie jede Woche unseren iranischen Freunden hilft, Deutsch zu lernen und sie dabei ermutigt und tröstet. Oder es gibt ein Team bei uns in der Kirche, die machen sich Gedanken, wie können wir die Menschen besuchen, die krank sind, die im Krankenhaus sind. Wann, dass wir die nicht vernachlässigen, wie können wir für sie beten, um ihnen Trost zu geben. Und wenn das passiert in unserer Mitte, dann ist es ein Zeichen von Gottes Wirken. Und dazu brauchen wir den anderen, brauchen wir das Du. Einer vielleicht der besten Bücher über christliche Gemeinschaft, die ich zumindest gelesen habe, ist von Dietrich Bonhoeffer. Und er schreibt dazu Folgendes in seinem Buch Gemeinsames Leben. Er sagt, darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird, denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen. Er braucht den Bruder oder auch die Schwester allein um Jesu Christi willen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Wow. Wir begegnen einander, um uns Heil zu bringen. Und dieses, vielleicht kennt ihr das auch, ja? Jesus im anderen ist manchmal stärker als Jesus in mir. Ich weiß kognitiv ganz viel, aber ich brauche den anderen, der es mir sagt. Und Gott gebraucht es, um mich dadurch zu ermutigen. Das ist so angelegt. Im Miteinander, im Gebet, im Gespräch, wenn wir die Worte von der Bibel teilen, im Gottesdienst, in Kleingruppen, wenn wir uns umarmen, werden wir dadurch ermutigt. Und ich höre ab und zu Menschen, die dann zu mir sagen, Huven, weißt also, das mit dem Glauben ist ja schon schön, aber wozu brauche ich eigentlich Kirche oder christliche Gemeinschaft? Ich meine, ich kann doch mit Gott allein leben. Ja? Der ist ja sowieso überall. Ich habe von einem Gespräch gelesen, wo ein Mann so eine Frage gestellt hat, auch einem Pastor, und die saßen zusammen am Kaminofen zu Hause im Wohnzimmer. Und dann kam der Mann und sie haben so miteinander gesprochen, kamen über Glaubensthemen ins Gespräch. Und dann sagt der eine zu dem Pastor: Pastor, ist schon gut mit dem Glauben, aber mal ganz ehrlich, wozu brauche ich Kirche? Wozu brauche ich christlichen Glauben, Gemeinschaft? Ich kann das doch alleine machen. Und der Pastor antwortet gar nichts. Er geht zu diesem Kaminofen, nimmt ein Stückchen Holz raus, legt es auf ein Tablett, stellt es ins Wohnzimmer und bleibt ruhig. Und die beiden beobachten eine Weile das Stück Holz und nach wenigen Minuten merken sie, es ist erloschen, es ist kein Feuer mehr da. Und es ist die Idee von christlicher Gemeinschaft. Wir brauchen einander, sonst wird die Glut schnell aus. Gott hat so angelegt, dass wir lebendig bleiben, dass das Feuer da bleibt. Und da merken wir, dass Kirche im Kern nicht das Gebäude ist. Ja? Nicht die Events, die Strukturen, die Homepage, alles wichtige Dinge, wichtige Ausdrucksformen. Aber wenn im Kern wir keine Gemeinschaft der Ermutigung sind, wenn es kalt wird, ja, wenn da nichts fließt, sag ich mal, von Gott, was bringt es dann? Die Schönheit von christlicher Gemeinschaft zeigt sich gerade im Miteinander. Und wenn du glaubst, dann bist du Teil dieser Gemeinschaft. Jesus sagt einmal, oder es steht in der Bibel so ein Bild, dass die Kirche ist wie ein Körper, menschlicher Körper. Und wenn ich glaube, dann werde ich angefügt. Der eine ist die Hand, der andere ist ein Auge, ein Ohr. Aber wir sind alle Teil dieses Körpers von Jesus. Also du bist Kirche, du bist Gemeinde. Kirche ist nicht das Gebäude. Ich weiß, wir sagen das vielleicht manchmal auch unbewusst so, ja, heute gehe ich in die Kirche oder heute gehe ich in die Gemeinde. Und am Montag bin ich dann bei der Arbeit und zu abends bin ich dann zu Hause. Aber die Idee ist eigentlich, wir sind Kirche, du und ich. Wir sind Gemeinde. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also da, wo ich bin, da ist Gemeinde. Und ich kann nicht sagen, ja, die anderen, ja, die Kirche da. Du bist Teil davon. Und vielleicht sagst du, was, ich? Ah, ich bin gar nicht so gläubig, ja, außerdem habe ich meine Zweifel. Es gibt auch einiges in meinem Leben, was nicht so gut läuft. Ja, und? Du bist ja nicht Teil der Kirche, weil du so toll bist, weil du so viel geleistet hast, sondern wir sind Teil seiner Gemeinschaft, weil er gnädig ist. Es ist seine Gnade, es ist sein Wirken, dass ich Teil davon sein kann, nicht weil ich was geleistet habe. Er formt diese Gemeinschaft. Und deswegen ist die Mitte der EFG Gundelfing auch nicht das, was wir geleistet haben. Ja? Also uns verbindet, dass wir alle ganz viel vorzeigen können, dass wir vielleicht ein bestimmtes Gehalt auf dem Konto haben oder dass wir die gleiche politische Partei wählen oder dass wir die gleichen Hobbys haben. Vielleicht haben wir auch unterschiedliche Antworten zu manchen Glaubensfragen. Wir diskutieren miteinander. Aber es gibt eine Mitte. Und diese Mitte ist Jesus selber. Seine Liebe, seine Ermutigung ist das, was uns verbindet, was uns ausmacht. Und ich finde es so eine faszinierende Idee. Ich glaube, wenn es das nicht gäbe, müsste man das erfinden. Kirche. Es gibt was, was Menschen verbindet, was über das geht, was sie sind und leisten können, nämlich was von Gott selber kommt. Ich weiß nicht, ob du begeistert bist von Kirche und von christlicher Gemeinde. Ich glaube, die Kirche kommt heutzutage eher schlecht weg, persönlich oder auch in der Gesellschaft. Wir machen eine negative Erfahrung oder die Gesellschaft zeigt mal wieder, was die Kirche Schlechtes gemacht hat und es muss auch gesagt werden. Aber manchmal passiert es, dass wir den schlechtesten Vertreter rausnehmen, auf eine Bühne stellen, mit Scheinwerfern beleuchten und sagen, schau mal, das ist Kirche. Und die vielen positiven Dinge einfach weglassen. Was wäre denn Deutschland ohne christliche Kirche? Ja. Wer hat denn ganz zu Beginn angefangen, eine internationale Gemeinschaft zu leben und angefangen, nationale Mauern abzubauen? Woher kommt denn dieser Wert von Mitleid, ja, diese vielen karitativen, diakonischen Einrichtungen in unserem Land? Auch der Wert der Toleranz, dass wir andere tolerieren, auch wenn sie anders denken. Natürlich war das nicht immer da. Woher kommt dieser wunderbare Wert, die Würde des Menschen ist unantastbar? Das kommt doch letztlich von Menschen, die Christen sind und die gesagt haben, wie können wir unserer Gesellschaft was Gutes tun? Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, was wäre, wenn heute der letzte Gottesdienst wäre, der EFG Gundelfing? Dann ist vorbei. Morgen machen die Türen zu, alle ziehen weg, uns gibt es nicht mehr. Würde dann was fehlen? Boah. Vielleicht nicht so arg. Also mir würde einiges fehlen. Diese Bereicherung an Vielfalt von Menschen. Wie vielen Menschen wird praktisch geholfen durch uns? Wie viele erfahren Ermutigung durch uns und Trost? Wo oft sind wir in Segen für andere? Ich meine, Kirche ist doch wirklich ein Hammerding. Ja, dafür kann auch mein Herz schlagen. Mann, stell dir mal vor, es gibt Gott, er formt eine Gemeinschaft von lauter schwachen Leuten, er bringt sie zusammen, obwohl sie so unterschiedlich sind, und macht sie zum Segen für ihre Region. Das ist doch, dafür kann auch mein Herz schlagen. Vielleicht sagst du, ja, okay, aber es gibt doch auch einiges, was nicht so gut läuft. Ja. Das ist mein zweiter Gedanke, die Schwäche von christlicher Gemeinschaft. Fällt aber etwas kürzer aus. Aber von Anfang an war die Kirche schwach. Die ganzen Briefe im Neuen Testament zeigen uns, dass es Probleme gab in der Urgemeinde. Ja, die Urgemeinde, die ersten Christen, die waren nicht perfekt. Und Paulus schreibt dann weiter in seinem Brief: Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Wenn wir das anschauen, auch diesen Brief, dann merken wir, in dieser Gemeinde, damals gab es Streit. Ja, da ist zwar Ermutigung da und Trost, aber da gibt es Streit. Die sind nicht eins gewesen in allem. Die sind schwach gewesen. Und auch unter uns in der EFG Gundelfing gibt es Dinge, die schwach sind. Es gibt Vertrauen, das missbraucht wird. Ja? Da sollte man was nicht weiter sagen, es wird doch weiter gesagt. Oder dann wird der eine vielleicht negativ dargestellt vor anderen. Oder es kommt vor, dass jemand seine ganze Bitterkeit rauslässt vor dem anderen und sich nicht Gedanken macht, dass der auch Emotionen hat. Es gibt Streit. Das gibt es auch bei uns. Und warum ist es so? Woher kommt es? Paulus sagt hier, es gibt verschiedene Motive, sicherlich, aber Paulus nennt hier zwei. Er sagt, es kommt aus einem Motiv von Eigennutz und Streben nach eigener Ehre. Dass wir Menschen eben die Tendenz haben, den Applaus und den Ruhm und die Anerkennung von anderen so stark zu suchen, dass wir eigennützig werden. Paulus benutzt hier den Begriff Ehrensucher. Interessant. Wir Menschen, wir suchen nach Ehre. Wir möchten Anerkennung, wir möchten Applaus haben. Und dieses Streben danach, das kann uns sehr egoistisch machen. Manchmal ist auch der Erfolg wie so eine Art Droge. Ja? Wer mal in seinem Job oder in seiner Tätigkeit Erfolg und Respekt bekommen hat, das fühlt sich so gut an, das möchte ich wieder haben und immer wieder haben. Und dann lebe ich und strenge ich mich an, nur um diese Anerkennung, diesen Erfolg zu haben. Und dann kann es sein, dass es mir dann auch egal ist, wenn der andere klein ist oder gerade ist mir sogar recht, damit ich groß bleibe. Und wenn du Erfolg und Anerkennung hast durch deinen Job, dann ist es eine tolle Sache und es verlangt sicherlich auch viel Arbeit von dir. Aber wenn du merkst, dass du ständig zu viel arbeitest, über die Grenzen hinaus, dann kann es sein, oder es wäre mal vielleicht interessant, sich die Frage zu stellen, tue ich das, weil ich Anerkennung möchte? Und ich merke, ich gebe Opfer für diese Anerkennung, die nicht mehr gut sind. Und das passiert auch im Miteinander. Weil wir oft in unserem Innern schwach sind, weil wir so ein Vakuum haben an Anerkennung. Wir wollen das füllen, ja? Diese Anerkennung, diesen Respekt, dass der andere mich schön findet, dass er mich gut findet. Und dann fange ich auch an zu streiten mit dieser Motivation. Respektiere mich, erkenne mich an. Und das Problem ist, wenn wir diese Anerkennung bei anderen Menschen immer suchen, gerade auch andere, auf die wir aufschauen, von denen wir gerne diese Anerkennung wollen, und wir wenden uns ab von dem Du Gottes, von Gott selber, der uns mit seiner Liebe und Anerkennung wirklich anders füllen kann, mit seinem Lächeln. Die Majestät selbst lächelt über dein Leben und möchte dich füllen mit seiner Ehre und seiner Freude. Aber wenn du sagst, ich will das nicht und ich suche es nur bei anderen, dann wirst du immer mehr wollen und mehr wollen und merken, ich krieg's nicht. Und dann mache ich vielleicht andere fertig und mache sie klein. wenn du in letzter Zeit ziemlich schnell angekratzt bist und dich immer was stört und du immer schnell streitest, dann frag dich doch mal, liegt es daran, weil ich meine, ich bekomme zu wenig Respekt und ich will es wieder haben. Deswegen bin ich so. Mit dieser inneren Motivation, schau doch, wie schön ich bin, schau doch, wie toll ich bin, gib es mir zurück. Und dann fangen wir an, uns nur um uns selber zu drehen. Ne? Wie geht's mir? Bin ich schön? Bin ich gut? Aber wenn wir gefüllt sind, dann sind wir anders. Wenn Gott uns füllt und anders füllt, dann habe ich die Kraft, auch dem anderen Ehre zu geben. Das ist so ähnlich wie beim Essen. Draußen steht der Foodtruck von Damikele. Manche von euch haben schon Hunger. Der Gottesdienst ist aus. Ich habe einen leeren Magen. Was mache ich? Ich will die Panzerotti. Und ich fokussiere mich auf diesen Foodtruck. Mir ist alles andere egal, weil ich muss mich erstmal füllen. Und dann kann ich wieder auf andere blicken. Und wenn ich dann gefüllt bin, dann sieht es wieder anders aus. Und so ist es oft auch in unserem geistlichen Leben. Jesus sagt, ich möchte euch füllen mit meinem lebendigen Wasser. Das hat einen anderen Charakter. Und das füllt wirklich. Und dann kann ich anfangen, den anderen zu ehren. Und dann ändert sich die Beziehung in meiner Familie, in meinem Freundeskreis und auch in der Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir unsere Schwächen sehen, dass wir das anerkennen. Und wenn du Teil der EFG Gundelfingen bist oder sein möchtest, dann muss ich dir ehrlich sagen, wir sind nicht perfekt. Bei uns gibt es Schwäche. Weil wir eben so sind, wie wir sind. Und die Frage ist, wie kommt jetzt wieder Erneuerung hinein? Paulus hört da nicht auf, sondern er spricht an, er sagt, ich möchte aber, dass sich was bei euch erneuert. Das ist der letzte Gedanke, Erneuerung in christlicher Gemeinschaft. Paulus sagt dann, legt es ab mit dieser Suche nach Ehre und werde demütig und achte den anderen höher als dich selbst. Schau auf Jesus. Paulus sagt, Demut schafft Erneuerung. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie kann Demut bitteschön erneuern? Wie kann Demut frisches Wasser sein? Bei Demut denken wir vielleicht oft mal an so einen schmierigen, kriechenden Typ, ja, der uns ständig erzählt, dass er natürlich total wertlos ist. Aber das ist nicht Demut. Ein demütiger Mensch zeigt sich eigentlich, dass er aufgeschlossen ist, dass er heiter ist, dass er wirklich Interesse hat am anderen. Ein demütiger Mensch vor Gott erkennt an, ich bin abhängig von seiner Liebe. Ich brauche sie wirklich. Und er füllt mich und ich kann jetzt anders mit dem anderen umgehen. Die Frage ist, wie komme ich zu so einer Demut? Wie kann sich das ändern in meinem Innern? Paulus sagt, schau auf Jesus. Und dann fängt er an, eine der entscheidendsten und wichtigsten und zentralsten Lehren des christlichen Glaubens aufzuzeigen, nämlich, dass Jesus Mensch wurde, die Inkarnation. Und das gibt es nur im christlichen Glauben, dass Gott selber Mensch wird. Es ist interessant, dass über diese Frage in den letzten 2 Jahren Hunderte, Tausende von Deutschen nachgedacht haben, weil sie ein Buch gelesen haben von einem Muslim. Der Muslim heißt Navid Kamani. Er bezeichnet sich selbst als liberaler Muslim und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Ungläubiges Staunen. Und dieser Kamani hat sich aufgemacht, verschiedene Kunstobjekte anzuschauen und Bilder und er fängt an zu staunen über das Christentum, wie viel Liebe und Leidenschaft da ist. Aber er sagt auch ganz ehrlich, es gibt eine Sache, die kann er nicht glauben. Vielleicht noch nicht glauben. Und er sagt in seinem Buch, nicht, dass ich die Menschen, die zum Kreuz beten, weniger respektiere als andere betende Menschen. Es ist kein Vorwurf, es ist eine Absage. Gerade weil ich ernst nehme, was es darstellt, lehne ich es rundum ab. Für mich ist das Kreuz ein Symbol, das ich theologisch nicht akzeptieren kann. Akzeptieren für mich, meine ich für mich und die Erziehung meiner Kinder. Also er schreibt ganz ehrlich darüber. Aber Paulus begründet genau damit die Erneuerung von Gemeinschaft. Und ich möchte jetzt diese Verse vorlesen. Es ist eigentlich ein Hymnus, den die ersten Christen aufgeschrieben haben, die er jetzt hier reinpackt in diesen Brief. Philipper 2, Vers 6 bis 11. Er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellt sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Paulus sagt, Jesus war in allem Gott gleich. Alle Ehre, alle Schönheit, aller Reichtum, alles, was wir an Schönen kennen und noch viel mehr war bei ihm. Und dieser Jesus hat nicht dran festgehalten. Er hat nicht gesagt, das behalte ich für mich, sondern er hat losgelassen. Und dieser Jesus wurde ein Mensch. Aber nicht irgendwie so ein Mensch, so ein TV-Star, ja, den alle anschauen, applaudieren, sondern er wurde ein einfacher Mensch. Er hat einmal seinen Freunden die Füße gewaschen, wie ein Hausdiener. Und dann ging Jesus aber noch einen Schritt weiter, dass er sich noch mehr erniedrigt hat und dass er sich hat kreuzigen lassen an einem Kreuz. Das ist die grausamste Todesart, die es gibt. Die Leute wollten ihn nicht anschauen. So sehr hat er sich erniedrigt. Und dann hat er das überwunden und ist erhöht über alles andere. Sein Name steht über alle anderen Namen. Wie kommt Erneuerung in mein Herzen und Demut hinein, wenn ich das von außen irgendwie glauben kann und wenn es im Innern mein Herzschlag verändert? Diese Zuwendung von Jesus, er, der voller Ehre war, der wirklich voll war und voller Fülle, gibt alles auf. Und wir, die wir nicht diese Ehre haben, wir suchen sie oft für uns. Mal ganz ehrlich, wer von uns baut denn wirklich auf Gott? Mal egal, ob Christ oder nicht Christ. Wer von uns liebt denn Gott so? Wenn in einer menschlichen Beziehung sich jemand von mir abwendet und sagt, Ruven, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, dann sage ich, okay, schade, aber gut, dann gehe ich eben auch meinen Weg, ich möchte mit dir auch nichts mehr zu tun haben, so rein menschlich gesehen. Und wenn wir Gott gegenüber sagen, Gott, wir wollen mit dir eigentlich auch nichts zu tun haben, wir machen unser eigenes Ding, dann könnte Gott ja sagen, okay, dann geh eben deinen Weg, ohne mich. Aber nee, Gott sagt, ich gehe dir hinterher. Ich erniedrige mich für dich. Ich will dich füllen mit meiner Liebe. Ich trage die Abwendung für dich. Ich trage die Konsequenzen für dich. Ich lasse mich kreuzigen und ich überwinde das alles, damit sich was erneuert in Beziehungen unter Menschen. Damit meine Kirche neu lebt mit dieser Liebe. Damit du gefüllt bist und neu denken kannst und dem anderen Ehre geben kannst. Und Jesus sagt, die Kirche, das sind seine Kinder, seine Freunde. Das füllt. Das füllt wirklich. Wenn ich zu Gott komme und diese Liebe sehe, dann füllt mich das, dann kann ich anders denken, dann muss ich nicht immer die Pole Position haben, dann muss ich nicht immer besser sein als der andere. Und die Frage ist, vertraust du dem? Und lässt du dein Herz davon berühren? Seiner Stärke und seiner Liebe. Und so eine Gemeinschaft hat einen anderen Charakter. Das ändert die Dynamik in meiner Ehe. In meinem Freundeskreis. Das ändert die Dynamik in der Kirche, wenn ich anderen die Ehre geben kann. Und deswegen feiern wir heute auch Abendmahl. Und jeder ist eingeladen, das zu schmecken, zu sagen, ich will mich von diesem Jesus erneuern lassen. Ich will mich füllen lassen. Ich möchte, dass er hineinkommt in meine Beziehungen. Ich möchte, dass ich anderen Ehre geben kann. Und vorm Abendmahl möchten wir heute noch ein Lied singen, das seit 300 Jahren Christen singen. Das ist ein älteres Lied. Das wurde getextet von einem Mann, der heißt Graf Zinzendorf und der hatte eine riesen Leidenschaft für Kirche. Deswegen ist, das ist ein bisschen älterer Text, aber er ist auch sehr romantisch und voller Leidenschaft. Und wer das Lied kennt und auch das zu seinem Herzensanliegen hat, der darf gerne mitsingen. Und wenn du sagst, das ist für mich alles neu mit dieser Kirche und christlichen Gemeinschaft, dann kann ich das total verstehen. Dann hör vielleicht einfach nur zu. Dieser Zinzendorf hat gedichtet, Herz und Herz vereint zusammen. Und er sagt unter anderem, Wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, so fleht um die Wette, bis sie Jesus wieder stehlt. Ja, ein schönes Bild, dass diese Liebeskette wieder stark wird. Lasst uns das Lied gemeinsam singen, bevor wir dann auch das Abendmahl feiern.